Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss. Ich bin sauer.
Was? Warum?
Ich bin echt sauer. Weil es manchmal so schwierig ist, wenn Menschen, sagen wir es mal so, einen Hund einfach machen lassen und Kinder im Spiel sind. Hm. Boah.
Ich bin immer richtig sauer, wenn Menschen Kinder einfach machen lassen und ein Hund im Spiel ist. Was macht man da jetzt mit?
Wir sind gemeinsam sauer. Das war die
gemeinsam sauer, aber wir gehen total in entgegengesetzte Richtung. Witzig. Das wird ja spannend heute.
Das wird sehr spannend
heute. Hallo Mike. Oh, das, hör mal, wäre ja mal was, wenn wir zwei uns kloppen, oder?
Nee, das wird nicht passieren.
Das glaube ich auch nicht.
Da würde ich dich vorher in den Arm nehmen und sagen, Sarah, das ist es nicht wert.
Das sind wir auch nicht. Wie lange halten wir es miteinander bestens aus? Ich glaube, dass das nicht passiert, ist klar. Willst du mir von deinem Hundemoment der Woche erzählen?
Ja, erzähle ich dir gerne von dem Hundemoment der Woche. Wobei das auch etwas ist, was natürlich genau zu dieser Folge passt und auch, wie soll ich sagen, auf zu meinem Sauersein. Bin gleich auf deinen Hundemoment der Woche gespannt, aber gut. Also es war einfach so, dass du kennst ja Hütehunde, du kennst das vielleicht auch bei jungen Hütehunden, dass sie auch gerne mal ausprobieren, was sie denn so alles hüten können.
Ja, auf jeden Fall hüten, alles gerne.
Mhm. Und jetzt war es so, dass du erzählst ihnen dann vielleicht aber auch besser, was sie nicht hüten. Vor allen Dingen, wenn es Kinder sind. Und wenn es so ist, dass meine Tochter mit vielen Hunden aufwächst, dann kann man davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich vor Hunden wenig Angst hat. Ist auch so. Aber es gibt in der Familie zwei Hütehunde, die jetzt das zweite Mal auf sie losgestürmt sind, weil sie aus dem Haus rausgelaufen kamen und die Hunde losgespurtet sind und sie begrenzt haben. Und beim ersten Mal war es so, dass der eine Hütehund sie auch so leicht in den ins Bein geknapst hat. So nach dem Motto, stopp, ich möchte nicht, dass du weitergehst. Mhm. Und ich zeig dir, bis wohin du gehen darfst. Du kannst dir vorstellen, dass ich das versucht habe, noch leicht wegzumoderieren. Und ich jetzt aber beschlossen habe, nachdem etwas Zeit vergangen ist, dass ich das Familienmitglied auf die Seite nehmen muss und mit ihm sprechen muss. Und mit ihm insofern sprechen muss, als dass ich sage, solange du hier auf diesem Fleckchen Erde bist, um uns rum, nimmst du bitte den Hund an die Leine. Und am besten beide. Schwierige Situation, weil es Familie ist. Schwierige Situation, weil ich weiß, was daraus folgen wird. Aber es ist nicht verhandelbar. Weil du kannst dir vorstellen, dass auch, also unsere Tochter hat das ganz gut weggesteckt, aber auch nur deshalb, weil sie Hunde kennt und mit viel Erklärung. Aber es ist einfach keine geile Situation gewesen. Und ich frage mich, nachdem das erste Mal passiert ist, dann weiß ich doch irgendwie Bescheid und weiß doch auch, mal abgesehen davon, dass die beiden Hunde sowieso einfach auch wahnsinnig viel, sag ich es mal vorsichtig, Energie absorbieren, weiß ich doch, was zu tun ist eigentlich. Also warum muss ich dann als hysterischer Papa kommen und sagen, nimm mir den unter die Leine, solange das nicht funktioniert. Boah, ist das nervig.
Ja, vor allem halt so sehr unangenehm aufgrund der, ja, weil das auch noch Familie ist und so, das macht es natürlich schwierig. Ja, also ich muss sagen, da gibt's jetzt auch nichts dran schön zu reden. Also es geht halt nicht. Jetzt muss ich das quasi, vielleicht kommen wir genau an diesem Punkt schon wieder zusammen, als ich eben gesagt habe, ich habe keinen Bock darauf, dass Kinder einfach auf Hunde losgelassen werden. Ne, wir müssen hier zusammenkommen. Es geht nämlich immer um beide Seiten natürlich. Mhm. Die Hunde dürfen sich an den Kindern nicht bedienen oder abarbeiten und andersrum genauso nicht. Mhm. Also es geht halt einfach überhaupt nicht, dass ein Hund denkt, sein Job sei, das Kind zu hüten. Was der da getan hat, auch da ins Bein zu kniepsen, ist halt total Teil seiner Anlagen und seiner Genetik. Ne? Das ist halt genau das, was er auch tun soll, wenn er dann, ich weiß gar nicht, um was für eine Rasse es sich handelt. Da sagen wir mal, jetzt werden Schafe. Und so werden ja auch Schafe von den Hunden gesteuert, unter anderem. Ne? Es gibt ja viele, also auch viel über Bellen oder so, aber auch durch das Zwicken in die Hinterläufe. Und das kam mir gerade eben sehr bekannt vor, als du das gesagt hast. Das heißt, der Hund war quasi im Job, könnte man sagen. Ne? Und das geht einfach wirklich überhaupt ganz und gar nicht. Nee.
Ja, ist auch so, weißt du, also erstmal grundsätzlich ganz egal, was für eine Anlage das ist, das noch abschließen, bevor ich dann wirklich mehr gespannt bin, wie dein Hund mal der Bau war. Aber es geht halt einfach nicht, dass ein Hund aus dem Auf oder zwei Hunde aus dem Auf ein Kind stellen. Erstmal. Geht nicht. Und dass man da in irgendeiner Form nicht wirklich sehr, sehr klar auch als Besitzer reagiert, wenn so ein Worst Case antritt, erschließt sich mir nicht.
Ja, ich... wo fangen wir da jetzt an?
Erstmal, bevor wir einsteigen, wir können ja gleich da wieder weitermachen, aber erzähl doch von deinem Hund im Moment der Woche, dann können wir da direkt.
Ach, der ist auch ganz schnell abgefrühstückt, ist auch nichts Besonderes. Pass auf, folgendes. Ich, wie komme ich denn da drauf? Ich bin im Internet unterwegs, ja, und weil ich ja, ein Hundekonsument bin, könnte man sagen, werden mir ja solche Dinge auch ewig zugespielt. Naja, und so forste ich so durchs Internet und gucke mir irgendwie Hundedinge an und dann habe ich plötzlich ein Bild von Mika vor mir im Internet und denke, das ist ja lustig, ne? Könnte ja die Mika sein. Und guck genau hin und sehe, ach, das ist ein Petterdale Terrier. Und denk, was ist das denn? Und google das. Und finde eine Hunderasse, die einfach, ich zeig dir jetzt ein Petterdale Terrier.
Ach so, Mika.
Ist das krass?
Ja, voll.
Ist das krass?
Boah, okay. Ja, jetzt wissen
ich
wir
möchte dieses Foto bei Instagram hochladen. Ich möchte das hochladen, damit ihr seht, was ich meine. Ich werde auch so einen Abgleich bauen. So, hier ist Mika, das ist diese Rasse. Natürlich ist mir völlig klar, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass sich ein Petterdale Terrier aus England bis nach Rumänien verlaufen hat. Vor allem, weil es eine super seltene Hunderasse ist, wie ich jetzt weiß. Ich habe natürlich viel gelesen. Und aber ey, ganz ehrlich, also wenn ich das jetzt, natürlich sieht man auch, dass der nicht 100% mit Mika matcht. Ne? Dass Mika auch ein Straßenmischlingsköter ist, ist mir auch klar. Aber wenn ich mir diese Rasse angucke, würde ich mal sagen, würde ich mich jetzt nicht wundern, wenn ich jetzt hier so einen Hundegentest mache, was ich hier vielleicht einfach mal machen werde, weil ich bin jetzt schon echt ein bisschen angefixt. Weil ich habe diese Rasse mir angeguckt, das gibt's doch gar nicht. Dass die auch Terrier drin hat, das ist in all ihrer Art und Weise völlig klar. Das wusste ich immer schon. Das haben ja auch so viele Kollegen schon, die kennengelernt haben, gesagt, boah, da ist aber irgendwie was Bulliges drin, irgendein Terrier, irgendein Bullterrier, irgendein Staff, irgendwas ist da mal drin gewesen, weil die ja auch diese Bemuskelung hat und dieses komisch breite Gebiss und so. Naja, und ich glaube, vielleicht ist ja mal ein Brite mit seinem Pettertail Dale Terrier
nach Rumänien
in Urlaub gefahren. Und dann ist dem da der Hund entlaufen. Und dann hat er sich da verpaart mit der Mutter von, oder mit dem Vater, ist egal, von Mika. Nee, mit der Mutter muss ja gewesen sein. Mit der Mutter von Mika. Es war ein Rüde, ja. Und er hat sich verpaart mit der Mutter von Mika. Die war irgendwas ganz Süßes auch. Und dann haben die sich verpaart. Und so ist das passiert. Siehst du, jetzt habe ich den Case mal gelöst. So.
Endlich ist es raus.
Das war mein nur ein Moment der Woche. Ich flash mich so da drauf.
Musst du
und es ist total unwahrscheinlich, dass das stimmt, was ich sage, aber ich will mich da jetzt dran festhalten. Und deswegen habe ich mir das auch schon so zurecht konstruiert. Und ich werde bei Zeiten, wenn ich irgendwann mal Geld zu viel habe, einen solchen Gentest machen. Also wahrscheinlich nie. Aber irgendwann schon. Und dann werde ich euch berichten, ob in diesem Genlabor diese Rasse überhaupt bekannt ist. Weil die ist noch nicht mal vom FCI anerkannt.
Ich finde, Old MacDonald hatte einfach eine Liebschaft in Rumänien.
Ja, passt doch, oder?
Ja, voll.
Also ich glaube, dass es das ist, wenn man diese Bilder sieht von diesen Hunden. Mir kann keiner sagen, dass das nicht die Mika ist. Was ist die Mika? Ganz klar.
Hochladen in, für diese Folge. Und schon wissen alle Bescheid. So, jetzt bin ich gespannt. Also, wie war das nochmal? Du sagst, die Umkehrmedaille ist aber auch ein Faktor.
Voll. Aber natürlich nicht in so einer Situation. Da genau. Möchte ich direkt sagen, nein. Ja. Hier hat das mit dem Kind ganz und gar nichts zu tun. Das Kind darf rennen, das Kind darf schreien, das Kind darf alles, das Kind darf Kind sein und ein Hund muss das aushalten. Wenn das Kind nicht Kreise um diesen Hund herum rennt und den anschreit. Ja, okay, also nochmal festgehalten. Ich meine damit, ein Kind rennt von, wir sind im Park, wir sitzen auf einer Decke und das Kind rennt jetzt einem Ball hinterher schreiend. Das darf das Kind immer. Das Kind darf im eigenen Garten rumrennen und schreien. Und was darf der Hund nicht? Irgendwas damit zu tun haben. Der Hund liegt in der Ecke und hält das aus. Oder der Hund sitzt in der Ecke und beobachtet das. Aber er geht auf gar keinen Fall hin und kontrolliert das Kind. Das ist überhaupt gar nicht in Ordnung. Und das ist es nie. Ob das jetzt ein Hütehund ist oder nicht, ist völlig irrelevant. Was ganz viele Menschen finden, ist, die finden das super süß. Weil der übernimmt ja da so eine wichtige Rolle und will das Kind beschützen. Und nein. Der Hund hat damit nichts zu tun. Du bist als Elternteil verantwortlich, dein Kind zu beschützen und zu kontrollieren. Der Hund hat den Job nicht. Und du solltest ihm das auch besser mal nicht überlassen. Auch wenn das sehr süß ist.
Ich bin in allen Punkten total bei dir. Also ich denke auch, man hat ja im allerbesten Fall das wirklich große Glück, dass Kinder mit Hunden aufwachsen können und die Hunde hoffentlich in Ordnung sind, beide Seiten voneinander profitieren können und beide Seiten auch langsam aneinander rangeführt werden, mit Bedacht, mit Achtsamkeit, mit viel Verständnis und so weiter. Und genau das ist das, was mir jeden Tag, wirklich jeden Tag wahnsinnig viel Spaß macht, mir das anzugucken. Mit welcher Vorsicht irgendwie unsere Tochter es auch schafft, überhaupt solche Situationen zu handeln. Also nicht nur mit vier Hunden, die alle unterschiedlich sind und deren Charaktere sie genau erkannt hat und unterschiedlich mit ihnen umgeht. Genauso wie der Kater, der auch eine Rolle spielt. Genauso auch wie die Hühner, die eine Rolle spielen. Und das ist was ich als was ganz Wertvolles empfinde. Dementsprechend reagiere ich natürlich umgekehrt auch so extrem, wenn das gecrashed wird durch Hunde, die es halt einfach nicht drauf haben. Oder Besitzer, die es halt auch in der eigenen Familie vielleicht dann auch nicht so unbedingt alles im Griff haben, was im Griff sein sollte. Und das ist was mich so sauer macht deshalb, weil du bildest Grundlagen, weißt du, und gibst dir Mühe und willst das alles irgendwie gut machen. Und es könnte theoretisch sein, dass das nicht passiert, dass das alles Shot to Shit ist. Weil du nicht weißt, wie was in Kindern da auch vorgehen kann am Ende. Dass sie vielleicht einfach durch zwei große schwarze Hunde doch so beeindruckt sind oder ist, dass das einen Impact hat auf alles andere. Und das finde ich nicht nur schade, sondern das geht nicht. Und wo ich dann so denke, so, boah, aber man muss doch irgendwie alleine schon vom Menschenverständnis her klar haben, dass wenn so eine Situation einmal entsteht, dass ich dann wirklich ganz konsequent dastehe und dann auch was mache, aktiv werde und nicht einfach nur zugucke. Das macht mich fassungslos. Genauso übrigens auch, wie manche Eltern, habe ich auch schon erlebt, zugucken, wenn Kinder in ein Hundebett krabbeln und das Leckerli wegnehmen, wo ich so oft schon den Atem anhalte. Und wo ich mich frage, was stimmt da bei uns nicht? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Was stimmt bei uns nicht, dass man die eine und die andere Situation nicht sieht?
Ja, ich glaube, solange halt nichts Schlimmes passiert, fällt vielen Dinge auch sowas gar nicht groß auf oder es wird abgetan. Ne? Also oft sind ja, wenn so Kleinigkeiten passieren, oft ist es so, dass da, wo ich schon ganz viel sehe und andere noch gar nicht sehen und dann man vielleicht das Gefühl hat, dass ich überreagiere. Nur bei mir, in meinem Kopf entsteht dann direkt immer so eine Kette, die immer größer wird und immer schlimmer wird hinten raus, oder? Und das immer unter Vorbehalt, weil werden kann, ne? Das ist ja immer, muss nicht, aber kann. Und ich weiß aber auch nicht, ich habe halt super gar keinen Bock da drauf. Also ich habe überhaupt keinen Bock, dass meine Hunde oder meine Kundenhunde irgendwelche Schäden an Kindern anrichten. Ich habe auch genauso überhaupt keinen Bock, dass meine Kinder oder überhaupt Kinder Schäden an Tieren oder Hunden anrichten. Das finde ich absolut unnötig. Und ich weiß auch nicht, aus welchem Grund man sich da nicht, warum das einem nicht wichtig sein kann. Und oft sind das ja Kleinigkeiten. Also man sieht das sehr häufig. Ich sehe das häufig auch privat, wo ich nie was sagen würde, weil ich bin, wenn ich privat unterwegs bin, bin ich privat. Dann bin ich auch nicht Hundetrainerin und ich werde einen Teufel tun, Leute zu beraten, wenn die mich nicht fragen. Mhm. Weil ich beobachte schon oft Hunde, die andere, die Kinder umrempeln, anspringen, umnocken, blocken, jagen. Und in den wenigsten Fällen bewertet das jemand. Nur ich stehe daneben und denke mir so, Leni Lola, bitte einmal zu mir kommen. Ihr spielt da gerade jetzt mal nicht mehr mit. Ihr steht jetzt hier neben mir. Weil ich guck nicht zu, wie sowas passiert. Und das ist halt sowas. Es hat sehr viele Komponenten, weil oft ist eine Mischung aus, so genau weiß man das nicht. Was ist noch in Ordnung? Was ist noch ein gemeinsames Spielen? Wie weit darf das gehen? Und oft ist das ja auch etwas, was noch bis zu einem gewissen Punkt total okay ist. Man muss das halt gut beobachten. Und man muss sich hinsetzen und das lange beobachten. Und oft ist es gar nicht verkehrt, auch mal Videos zu machen und die mit in die Hundeschule zu nehmen, dem Trainer zu zeigen und zu sagen, hier, so sieht das bei uns im Garten aus, wenn die Kinder rennen. Ist das so noch okay oder nicht? Und weil ich finde schon, dass das manchmal echt schwer einzuschätzen ist. Und man will ja auch, dass da eine Verbindung entsteht. Ich bin nur halt der Meinung, dass diese Verbindung an anderen Stellen passiert, als wenn man sich gegenseitig jagt oder wenn man wild miteinander ist. Und es sind halt Hunde. Wir wissen auch, dass Kinder echt, also jeder, der Mutter oder Vater ist, weiß, wie doll Kinder einem wehtun können. Also ich weiß gar nicht, wie viele Kopfnüsse ich schon bekommen habe und ich habe tausendmal schon gedacht, meine Nase wäre gebrochen. Mir wurde in die Rippen getreten und sonst wohin. Also wenn ich mit meinen Kindern tobe, ist das wahnsinnig schmerzhaft. Das kann halt auch in einer Toberei mit einem Hund passieren. Und wie der Hund auf diesen Schmerz reagiert, das weißt du halt nicht. Und das war dann einfach, muss das denn sein? Also ich weiß nicht, gibt's da nicht irgendwie eine andere Ebene zwischen Hund und Kind, die wir verfolgen können, außer dieses wilde Toben, Jagen und rau sein? Und ich finde, es ist halt sau anstrengend, das immer zu kontrollieren. Das ist super anstrengend. Und das, ich glaube, den Weg zu gehen, sich darum zu kümmern, tust du nur, wenn du siehst, was da alles in die Hose gehen kann, wenn du das erkennst oder weißt. Und ich glaube, deswegen funktioniert das oft nicht, weil ich bin mir sicher, dass das nicht mutwillig ist von den Eltern, weil keine Eltern wollen, dass das in die Hose geht. Sie sehen es nur nicht kommen oder sie bewerten es nicht so doll. Und jetzt am Beispiel, in das du jetzt eben erzählt hast, mit den beiden Hunden, die deine Tochter gestellt haben, die haben ja offensichtlich noch keine Impulskontrolle trainiert. Die haben scheinbar noch nicht trainiert, sich irgendwo hinzulegen und Dinge, die sich schnell bewegen oder von ihnen wegbewegen, zu ignorieren beziehungsweise das auszuhalten, dass sie damit nichts zu tun haben. Und das betrifft ja nicht nur Kinder, das betrifft Hunde, Gänse oder Enten am See, das betrifft Fahrradfahrer, Roller, kleine ferngesteuerte Autos, Bälle, was auch immer. Und wenn du nur einen Hund hast, der auf Bewegungsreize reagiert, dann ist das Erste, was du ja trainierst, dass er da nicht mehr drauf reagieren soll. Weil das ist echt sehr wichtig. Und das kann ja in ganz vielen Situationen ein Problem werden. Nicht nur in Kombination mit Kindern, sondern allgemein soll ein Hund ja nicht auf Bewegungsreize reagieren. Und da wären wir wieder bei der vorigen Folge mit dem Pudel. Wenn dann so ein großer schwarzer Hund irgendwo liegt und dann kommt ein Pudel daher gerannt, dann kann er da auch genauso drauf reagieren. Und dann hast du den Pudel, dem hinten in den Hinterlauf gezwackt wurde, der jetzt traumatisiert ist.
Ja.
Und das ist genau das Ding. Und ob das jetzt ein Kind oder ein anderer Hund oder eine Katze oder was, ist völlig irrelevant. Der Hund soll lernen, Bewegungsreizen nicht nachzugehen. Der soll sich entspannen, der soll seine Impulse unter Kontrolle haben. Und es gibt Hunde, die reagieren sehr, sehr stark darauf. Und es gibt Hunde, die reagieren überhaupt gar nicht darauf. Habe ich auch schon ganz viele gesehen. Die kannst du mit gar nichts aus der Ruhe bringen. Das ist denen völlig furzegal, wenn da irgendwas sich schnell bewegt. Die würden auch keinen Ball hinterher rennen. Und dazwischen gibt es die ganzen Grauabstufungen. Und entsprechend schwierig oder einfach ist das Training. Aber habe ich einen Hütehund, ist sicherlich eine der ersten Sachen, die ich mache, genau das zu trainieren. Diesen Impulsen standzuhalten, die zu kontrollieren, Ruhearbeit, Impulskontrolle. Alles andere, das schnelle Wilde, das können wir, wenn wir wollen, immer noch hinten raus arbeiten. Ich würde da auch von abraten, ich würde das ganz weglassen. Und würde, wenn ich einen Hund habe, der einen Job zu erfüllen hat, würde ich nur im Job mit dem Hund arbeiten und privat hat er seine Impulse im Griff zu haben.
Wie gut, dass du sagst. Es ist für mich manchmal total schwer, weil ich alles, was du sagst, natürlich unterschreibe, aber auch denke, das ist doch auch so, es ist doch auch so logisch eigentlich. Hat doch auch manchmal was mit Instinkt einfach zu tun. Glaubst du nicht?
Also, oh, nee. So Instinkt, die sind doch völlig verschütt gegangen, unsere Instinkte. Als Eltern, als Menschen, als Mitmenschen. Also so viele Dinge laufen so komisch, dass ich mir denke, dass da guckt ja eh keiner mehr auf Instinkte. Wir lesen alles nach, wir lassen uns beraten von jedermann. Unsere Instinkte sind versteckt in sozialen Medien, die in Filmen, in Serien, in Zeitungen. Die ganze Welt steuert sich gegenseitig. Also wir sind so fremdbestimmt durch alles, was wir von außen sehen und wahrnehmen, dass wir gar nicht mehr wissen, was ist richtig und was ist falsch. Und dann gehst du raus und dann siehst du irgendeinen, der das so macht und dann stellst du schon wieder dein eigenes Ding in Frage, weil dann denkst du dir, naja, aber der macht's ja auch so und das funktioniert ja. Und jetzt habe ich ja gerade ein Problem, vielleicht mache ja ich das falsch. Und du guckst gar nicht mehr auf dein Bauchgefühl. Leider, weil unser Bauchgefühl ist meistens das Allerwertvollste, was wir haben, gerade in diesen Dingen. Und unser Schutzinstinkt unseren Kindern gegenüber, der ist schon, glaube ich, ganz richtig. Und wenn du das Gefühl hast, dass dein Hund übergriffig ist deinem Kind gegenüber, dann wirst du da auch richtig liegen mit. Und dann kannst du nicht hingehen. Aber ich glaube halt, wie gesagt, dass da ganz viele Menschen dann hingehen und sagen, naja, aber ich habe ja Videos gesehen und ich habe Filme gesehen oder die einen Freund oder der Nachbar oder der eine macht so. Und da ist das ja auch alles fein. Und für mein Verständnis, um das Ganze nochmal so von unten nach oben weg aufzubauen, wir hatten nämlich auch eine Zuschrift dahingehend. Wie schaffe ich denn ein gutes Miteinander zwischen Hund und Kind? Und das ist halt, das ist meine persönliche Meinung. Das kann auch bei anderen Menschen anders klingen oder bei anderen Trainern anders klingen. Das weiß ich nicht. Aber ich halte da sehr dran fest, wie ich das empfinde. Es gibt nichts oder wenig, wo ich mehr erwarte, dass man sich gegenseitig respektiert als ein Verhältnis zwischen einem Hund und einem Kind beziehungsweise einem Tier und einem Kind. Ob das ein Pferd, eine Katze oder ein Hund ist, ist mir eigentlich egal. Eine Katze soll auch bitte in Ruhe gelassen werden. Und eine Katze soll ebenfalls meine Kinder in Ruhe lassen. Die soll sich ja auch an denen nicht abarbeiten. So, und von daher ist mir das jetzt egal, welches Tier das ist. Nur wir reden jetzt über Hunde. Und bei Hunden ist es halt so, es kann ein ganz profitables Verhältnis sein zwischen Hund und Kind.
Total.
Vor allem, weil die Kinder einfach eine ganz andere Art haben, mit Tieren umzugehen als wir Erwachsenen. Ja. Die sind nicht verkopft, die sind viel impulsiver, die sind viel authentischer. Die haben auch eine viel reinere Liebe dem Tier gegenüber, als wir sie haben. Die denken gar nicht groß nach und das ist total wertvoll und schön. Und das wünsche ich jedem Tier auch, ein gutes Verhältnis zu Kindern zu haben, weil das toll ist. Andersrum ebenfalls dasselbe. Für Kinder kann das unglaublich profitabel und schön sein, eine Freundschaft zu einem Hund zu haben. Aber das funktioniert halt nur unter gewissen Bedingungen. Vor allem, wenn man sich absolut vertraut und sich ganz sicher und wohlfühlt beim anderen. Und das kann halt nicht klappen, wenn du den anderen nicht gut berechnen kannst, weil du nie weißt, was er als nächstes tut. Und wenn du Angst haben musst, dass du Schmerzen erleidest. Und das gilt auch für beide Seiten. Ein Hund, der ein Kind anspringt und das umnietet oder umdockt, das tut er echt scheiße weh. Ein Hund, der ein Kind ins Bein zwickt, um es daran zu hindern, dass es wegrennt, das tut richtig, richtig furchtbar weh. Das ist mal abgesehen davon, dass ihm das gar nicht zusteht, diese Entscheidung zu treffen, was ich ganz furchtbar finde, wenn das passiert ist. Es tut weh. Und ich finde, dass eine der wichtigsten Aufgaben als erstes ist, den Hunden auch beizubringen, dass sie die Kinder nicht anspringen.
Ja.
Und das ist eine, wie ich finde, oftmals echt schwierige Aufgabe, weil Kinder sehr einladend sind, was das angeht. Kinder verhalten sich ganz, ganz furchtbar einladend, besonders bei kleinen Hunden. Wenn du also einen kleinen, mittelgroßen Hund hast, werden Kinder viele Gesten, viele körpersprachliche Einladungen machen, anzuspringen. Und auf der anderen Seite sagst du deinem Kind ja dann, ja, aber du darfst den Hund jetzt nicht korrigieren und maßregeln. Das mache ja ich. Das heißt, das ist ganz schön verkopft und ganz schön schwierig und knifflig als Aufgabe für uns alle. Ne? Also das Kind soll den Hund nicht einladen, tut es aber versehentlich. Wenn es angesprungen wird, darf es eigentlich nicht viel machen, außer sich wegzudrehen oder nein oder runter zu sagen. Aber mehr soll es auch nicht tun. Du solltest in der Nähe sein in den Situationen, um den Hund zu korrigieren, um wirklich dann Maß zu regeln, um wirklich zu sagen, das machst du auf gar keinen Fall, das ist mein Kind. Und jetzt möchte ich das nochmal so sagen als Eltern. Ne? Wenn dein Kind von jemandem so hart angegangen wird, wie teilweise von deinem eigenen Hund. Wenn du dir jetzt einfach mal hingehst und sagst, das ist nicht mein Hund, den ich da sehe, sondern ich sehe jetzt einfach ein fremdes Wesen. Das ist nicht ein Hund, das ist einfach ein fremdes Wesen. Und das geht so mit meinem Kind um, dass mit den Krallen in die Oberschenkel rein, umgenietet, umgeboxt, zerkratzt. Stehst du dann daneben und sagst, ah, der meint's aber nicht so? Oder würdest du direkt eine Art Schutzgefühl empfinden und sagen, hallo? Du tust gerade meinem Kind weh. Werde ich doch auf gar keinen Fall dabei zusehen. Und interessanterweise passiert das bei den Hunden häufig nicht. Also ich beobachte sehr oft Eltern, die das an der Stelle dann tolerieren. Die dann sagen, ja, aber guck mal, der ist ja ganz lieb dabei und ja, der kann ja nichts dafür, dass er so spitze Krallen hat. Und das Kind hat zerkratzte Beine und muss das aushalten. Weiß ich nicht, wie cool das ist. Finde ich schwierig. Ich weiß nicht, warum das Kind das aushalten muss. Dass das passiert im Zuge des Trainings, ja. Aber ich werde doch nicht daneben stehen und zuschauen und das einfach geschehen lassen. Es wird dadurch ja auch nicht besser. Und die Krallen werden ja auch nicht kürzer oder stumpfer, sondern es wird ja immer so weitergehen. Das heißt, es ist ja noch nicht mal etwas, wo man sagen kann, absehbar passiert das dann nicht mehr. Und das finde ich nicht in Ordnung. Und die Mika ist zum Beispiel ein Hund, die total dazu neigt. Ich habe auch das Gefühl, als wäre das bei der auch in der DNA drin, das Anspringen. Ich meine, sie ist sehr klein, sie versucht auch eine Rolle zu spielen und sich hochzuholen. Das war echt, wir haben lange daran arbeiten müssen, dass sie die Kinder nicht anspringt. Die hatten die Beine zerkratzt, das geht gar nicht. Mich hat das irre gemacht. Und ich habe ja kein Zauberrezept zu Hause liegen oder eine Pille, die ich ihr gebe. Und dann macht sie das nicht, nur weil ich Hundetrainerin bin. Ich habe da genauso dran ackern müssen. Meine Kinder haben das gehasst. Aber gleichzeitig haben sie die ständig dazu eingeladen. Aufgrund ihrer Körpersprache und ihrer Stimme hat Mika immer das Gefühl gehabt, sie wird eingeladen. Das heißt, ich musste zum einen mit meinen Kindern sprechen und sagen, in diesen Situationen, das ist besonders, wenn ihr nach Hause kommt, wenn ihr was esst, wenn ihr lustig seid, dann wird sie kommen und mitmachen wollen. Und da springt ihr an euch hoch. Und das ist der Moment, wo ihr komplett ernst werdet. Ihr fahrt sofort euch runter und werdet ganz klar und sagt, nein, runter. Das ist euer Job. Und ab da übernehme ich. Und wir haben natürlich versucht, diese Situation dann auch, oder das ist auch, was ich empfehlen würde, man versucht natürlich ein bisschen die Situation auch zu stellen, damit man eine Trainingsphase hat, wo man Wiederholungen hat, wo das oft passiert, damit man dem Hund klar sagen kann, das machst du auf gar keinen Fall. Und natürlich kann ich dann auch nicht hergehen und sagen, aber mich darf der Hund anspringen. Gewöhn's ihm einfach ganz ab.
Das ist genau der Punkt. Ich glaube, es ist natürlich schwierig, dass du je nach Charakter, und Bella ist ja auch ein Hund, der klein ist, und die hat ein paar Mal auch versucht, an unsere Tochter auch zu sprechen. Und natürlich ist es dann so, dass du sehr deutlich sagen musst, nein, es geht nicht. Und du auch denkst, im ersten Moment denkst du noch, der ist das ein kleiner Hund. Und irgendwie findest unsere Tochter das irgendwie auch nicht so schlimm. Aber was daraus folgen kann, ist halt irgendwie eher das Problem, ne? Und mal abgesehen davon, dass es auch überhaupt gar nicht verhandelbar ist. Deshalb bin ich total bei dir, dass das tricky ist, dass das auch Arbeit ist, dass das einfach auch, ja, dass es eben einfach in den kleinen Dingen schon beginnt und das ist, wahrscheinlich ist man gut beraten, das dann auch sofort zu unterbinden. Aber ich finde, es ist mal davon abgesehen, auch so ein klar, dass, und das meinte ich vorhin einfach auch mit Menschenverstand, dass wenn so ein großer Hund auf einen kleinen Menschen zurennt und bellt und macht und tut, dann muss man doch eigentlich selber schon instinktiv an dem Punkt sein, dass man sagt, geht gar nicht. Also, da brauche ich noch nicht mal irgendwie Hundeverständnis für manchmal, aber gut, vielleicht bin ich da auch zu, setze ich dafür zu viele Dinge voraus. Da magst du recht haben, dass sich viele Dinge wirklich einfach auch verschoben haben. Aber ich finde, da spürt man doch schon auch was, dass das nicht in Ordnung ist. Weißt du, was ich meine? Da spürt man doch schon auch irgendwie, dass da das Kräfteverhältnis einfach auch überhaupt nicht mehr stimmt. Und ich erlebe mich aber auch dabei, dass ich irgendwie zu spät was sage. Was eigentlich auch atypisch ist, weil ich schon auch in solchen Situationen eigentlich immer irgendwie, aber da hast du recht, das ist natürlich der Familienfaktor, natürlich auch spielt eine Rolle und solche Sachen und wo man dann versucht, okay, wie formuliere ich das jetzt, damit es auch gut ankommt und nicht irgendwie doof ankommt oder keine Ahnung, aber am Ende habe ich mir dann auch jetzt übers Wochenende die Frage gestellt, aber das ist auch noch nicht mein Problem. Also, weißt du, es ist doch nicht mein Problem, jetzt das alles noch irgendwie in nette Worte zu verpacken, wenn da gerade einfach Scheiße passiert, auf Deutsch gesagt.
Ja, also es ist ja gar nicht das Thema, aber wenn ich dir dazu einen Tipp geben dürfte oder einen Rat geben dürfte, also ich würde das an deiner Stelle noch nicht mal bewerten, sondern ich würde einfach sagen, ich möchte nicht, dass eure Hunde meine Tochter jagen oder stellen oder knipsen oder irgendwas. Das möchte ich nicht. Deswegen möchte ich, dass das verhindert wird. Eben könnt ihr euch dazu was überlegen. Sollte irgendwie in die Richtung ich das Gefühl haben, dass meine Tochter in Gefahr kommt, dann werde ich selber handeln. Und das wäre das, was ich machen würde, nämlich. Also so handle ich zum Beispiel privat. Wenn ich mit meinen Kindern in solchen Situationen bin, dann schreite ich selber ein. Und dann ist mir das auch, ganz ehrlich, komplett egal, ob die Menschen das gut oder nicht gut finden, wie ich da mit den Hunden dann umgehe. Aber dann werde ich den Hund maßregeln und meine Kinder beschützen. Oder ich nehme meine Kinder aus den Situationen raus und signalisiere den Leuten, dann sind meine Kinder hier nicht dabei. Weil das gucke ich mir nicht an. Und dann wird in aller Regel auch relativ schnell reagiert. Ich würde es nur halt, also ich bewerte das immer nicht, weil ich finde, meine ganzen Handlungen geben ja schon genug Aufschluss und ich habe gar keinen Bock auf Diskussion. Weil genau wie du sagst, wenn man tief in sich reinhört, wird man schon wissen, dass das so nicht richtig ist. Es ist nur halt super anstrengend, sich darum zu kümmern. Ich würde den Leuten halt keine Wahl lassen, einfach sagen, also so wird das nicht passieren. Ich habe zuletzt eine Situation gehabt, ich kriege das nicht mehr ganz zusammen, wie das war. Da hat meine Große, man könnte sagen, einen kleinen Fehler gemacht. Wir waren im Gartenmarkt und da lag ein Hund, ein alter Hund. Der lag da und hat gechillt. Und meine Tochter hatte Wartezeit, weil ich da am Rumsuchen von irgendwelchen Sachen war. Und hat natürlich diesen Hund gesehen und hat das so gemacht, wie ich es ihr beigebracht habe. Sie hat halt auf gut Abstand, sie hatte bestimmt 1,5 Meter Abstand zu dem Hund, ist die in die Hocke gegangen, hat die Hand hingehalten. Und wollte quasi damit den Hund einladen, zu ihr zu kommen. Sie ist nicht zum Hund hin. Also eigentlich hat sie es so gemacht, wie ich es ihr erklärt habe. Aber was sie übersehen hat, ist, das war ein alter Hund, der ziemlich gechillt da rumlag und der den ganzen Tag unter Menschen ist und wahrscheinlich überhaupt keinen Bock auf sie hat. Das heißt, sie hätte rechnen können oder müssen damit, dass der da nicht so drauf reagiert, wie sie das erwartet. Aber sie war so überrascht, weil der hat sie angeguckt, hat sich aufgesetzt und hat die richtig angebellt. Die ist hinten übergefallen. Die hat sich so erschrocken. Und Und also du hast in ihrem Gesicht dieses Entsetzen gesehen. Ich habe sie zu mir geholt und gesagt, du hast dich erschrocken. Und dann sagt sie, ja, ich habe mich total erschrocken. Ich bin auch gar nicht zu dem gegangen. Dann habe ich gesagt, ja, aber er wollte noch nicht mal von dir angesprochen werden quasi. Ne? Damit musst du rechnen. Es ist nichts, wirklich gar nichts Schlimmes passiert. Der Hund hat alles richtig gemacht. Also ich finde das, fand das super. Er hat sie quasi weggebellt. Er ist nicht aufgestanden. Er hat gar nichts. Es war völlig okay. Ne? Ihr Verhalten war auch völlig okay. Trotzdem hat sie sich zu Tode erschrocken. Und ich habe mich natürlich nicht gefreut, dass sie sich erschrocken hat. Aber ich habe mich schon etwas gefreut, dass sie eine Erfahrung gemacht hat, dass man auch immer von Hunden mal überrascht werden kann mit ihrem Verhalten. Und das ist etwas, was Kinder, die unter vielen Hunden oder unter gut sozialisierten Hunden groß werden, die denken ja irgendwie irgendwann mal, ja, alle Hunde funktionieren irgendwie gleich. Und wenn ich das so mache, wie man mir das beigebracht hat, dann passiert auch schon nichts. Und ich habe häufig die Angst, dass meine Kinder irgendwann in irgendeine brenzlige Situation kommen, weil sie denken, zu wissen, wie Hunde funktionieren. Aber Hunde sind halt eben nicht zu berechnen. Und er hat überhaupt, wie gesagt, gar nichts falsch gemacht, der Hund. Das war total in Ordnung. Aber allein dieses tiefe, ganz laute, dumpfe Bellen, da hat die gar nicht mit gerechnet. Sie hat wirklich gedacht, der würde bestenfalls einfach, also Schlimmste, was ihr hätte passieren können, ist, dass er einfach die Augen zumacht und sagt, ich interessiere mich nicht für dich. Das war, was sie erwartet hat. Aber er hat quasi gesagt, du brauchst mich gar nicht ansprechen und eigentlich will ich sogar, dass du noch diese 1,5 Meter sind mir noch zu eng, was du hier machst. Und das war eigentlich eine wertvolle Erfahrung für sie, weil auch nichts Schlimmeres passiert ist und der Hund hat das toll gemacht und meine Tochter vorab auch. Worauf ich hinaus will, ist, wir dürfen den Kindern nicht beibringen, dass Hunde immer total cool und nice sind und dass sie das immer steuern können, wie ein Hund sich verhält. Man kann nicht immer steuern, wie ein Hund sich verhält. Und es ist wichtig, dass Eltern das im Hinterkopf haben. Du lässt Dinge laufen, weil du denkst, es ist alles in Ordnung. Und dann kommt der nächste Schritt und dann passiert wieder eine Kleinigkeit und du hast es nicht kommen sehen. Und dann ist das Drama total groß. Und ich wiederhole mich, aber ich will es nochmal sagen, die allermeisten Beißvorfälle passieren im eigenen Haushalt. Und die beliebtesten Opfer sind halt einfach auch Kinder. Mhm. Und das passiert ja nicht, weil Hunde gerne Kinder fressen, sondern weil Kinder sich Hunden gegenüber übergriffig verhalten oder aber Hunde sich Kindern gegenüber übergriffig verhalten dürfen. Und das war, was ich vorher meinte. Das Wichtigste für das Verhältnis zwischen Hund und Kind ist ein absolut respektables Miteinander. Lass den Hund bitte selbst entscheiden, wie viel Kind er haben möchte, wie viel Kind er aushält und erträgt.
Ja.
Und lass das Kind selbst entscheiden, wie viel Hund gut ist. Beziehungsweise, auch hier würde ich sagen, genau wie wir die Kinder viele Dinge nicht entscheiden lassen, wie mündig ist dein Kind, wie kompetent ist dein Kind zu wissen, was gut ist und was nicht. Wenn ich mir Kinder anschaue, wie sie mit Hunden spielen, sind sie oft wahnsinnig rau dabei. Das ist etwas, wo du als Eltern zwischengehen musst, auch wenn der Hund das ganz toll findet und super mitmacht. Und alles wunderbar und schön und wie im Film ist, gehst du trotzdem hin und sagst, so wild darfst du mit dem Hund nicht spielen. Nein, du machst mit dem Hund kein Reiß- und Zerrspiel. Nein, wir wollen mit den Hund nicht immer hochfahren im Kontakt mit dem Kind. Das ist etwas, was ganz viel passiert. Eltern sehen den Hund und das Kind als, die machen zusammen Action. Da werden Bälle geworfen, da wird zusammen gerannt, da wird vielleicht auch ein bisschen gebiked. Das ist aber immer viel Energie in der ganzen Sache drin. Wieso machen wir nicht viel mehr Ruhesachen mit denen? Wieso begleiten wir dieses Team nicht lieber dabei, gemeinsam Tricks zu erarbeiten? Wieso begleiten wir sie nicht dabei, Suchspiele zu machen? Wieso gehen wir nicht einfach nur gemeinsam spazieren oder chillen ein bisschen zusammen? Oder ich bringe dem Kind mal bei, den Hund zu massieren an Stellen, wo ich vorher schon abgeklärt habe, dass der Hund das total liebt und dass mein Kind weiß, wie viel Kraft es anwenden kann und wie man einen Hund richtig anfasst. Warum ist mein Kind nicht derjenige oder diejenige, der für den ganzen Spaß und die coolen Sachen sorgt im Leben des Hundes? Also nicht für die ganzen, das kann man natürlich nicht alles übergeben, aber für ganz vieles. Und wenn ich vor allem darauf achte, dass mein Hund sich niemals durch mein Kind bedroht fühlt, und das ist das aller Wichtigste, dann kann ich davon ausgehen, dass mein Hund das Kind sehr gut annehmen wird, mindestens bis hin zu vergöttern wird. Und das ist, und ich wiederhole mich, das ist das, was du vor allem beobachtest bei unsicheren Hunden. Ein unsicherer Hund ist ja, birgt ja immer viele Gefahren für Abwehrreaktionen, gerade wenn jemand oder etwas übergriffig ist. Jetzt hast du ein kleines Kind, einen unsicheren Hund. Das ist eine ganz perfekte Grundlage für eine Beißerei, für ein Problem. Hier ist das ganz, ganz wichtig und ganz relevant, das Kind zu begleiten, die ganzen Grenzen des Hundes zu erkennen und zu respektieren und niemals übergriffig zu sein, damit der Hund lernt, das ist ein Mensch, bei dem ich mich sicher fühle. Dieser Mensch weiß, was ich mag und was ich nicht mag und respektiert das. Und für mich war zum Beispiel Ronja ein solches Beispiel. Du erinnerst dich vielleicht noch daran, das ist jetzt länger her, bestimmt 3,5 Jahre, als wir über Ronjas Ankunft bei uns sprachen. Die soll ja angeblich irgendwie ein Kind angefallen haben vorher. Natürlich, ich bin ja auch nicht doof, haben mein Mann und ich uns auch die Frage gestellt, ob das jetzt der richtige Hund für unsere Familie ist. Wir haben uns den Hund angeguckt. Die Hündin war vorher bei der Lisa, die kennst du auch. Die hat selber Kinder. Die hat gesagt, also ich habe hier gar nichts gesehen, was auffällig ist. Ronja kam zu uns und was ich gesehen habe, ist, dass es ein maximal unsicherer Hund ist. Und ich kann mir sehr gut bei Ronja vorstellen, dass sie in Situationen, in denen sie sich bedroht gefühlt hat, damals vielleicht auch Zähne gezeigt hat oder vielleicht auch mal einen Schnapper gemacht hat. Von daher haben wir von Anfang an uns das aufgebaut. Wir haben von ganz Anfang an als allererstes geübt, du gehst nie zur Ronja hin. Du gehst nie zu ihr hin. Du kannst sie immer zu dir holen, du kannst sie ansprechen und einladen, dass sie zu dir kommt, aber du wirst niemals zu ihr hingehen. Und da wird nicht gerannt und nicht, wir sind nicht laut, wir sind nicht übergriffig, wenn wir in ihrem Nahbereich sind. Und wenn ich habe natürlich auch darauf geachtet, dass wenn die Kinder wilde Momente hatten, habe ich diesen Hund aus dem Raum rausgenommen. Ich habe ihr einen Bereich zugewiesen, in dem sie zur Ruhe kommen kann und sich nicht angesprochen fühlt von diesen Dingen. Das ist viel Management, aber das ist ja auch nur für den Anfang. Bis man sich abgetastet hat, bis der Hund weiß, wie das Kind funktioniert, wie das so drauf ist, was da für Gefahren von ausgehen oder nicht. Und das ist halt man wächst ja mal erst einmal zusammen. Diese Phase kann ja, die kann theoretisch was länger sein, aber wenn man da viel dran arbeitet und viel gemeinsame Zeit hat, ist das ja auch relativ zügig abgefrühstückt. In 6 bis 12 Monaten und weiß man ungefähr, was los ist. Und in der Zeit musst du halt echt ein Auge drauf haben, dass eben keine Dinge passieren, die für eine der beiden Seiten belastend ist. Und Ronja mag ich wirklich gerne als Beispiel nennen, weil sie würde sich jederzeit für die Kinder entscheiden und nicht für mich. Und das ist mein größter Erfolg. Weil das war auch meine größte Angst, dass sie mit den Kindern Schwierigkeiten bekommen könnte aufgrund ihrer Unsicherheiten. Und ganz im Gegenteil, die Kinder haben es ganz toll gemacht. Die Ronja hat das super toll gemacht. Und jetzt sind sie so stabil. Und das ist eine Wohltat, das zu beobachten, wie diese Lebewesen miteinander reifen und durchs Leben gehen. Das ist wirklich schön. Und wenn meine Tochter nach Hause kommt, dann ist die Ronja kaum zu halten und sitzt in ihrer Ecke, wo sie immer wartet. Und dann wartet sie. Und dann sage ich oft, Leni, du hast die Ronja vergessen. Schnell. Und Ronja sitzt schon da und bebt. Und das ist doch genau, was ich will. Ich will genau das. Ich will, dass Ronja weiß, sie soll nicht die Leni umrennen, wenn sie reinkommt. Also sitzt sie da und wartet und ist aber schon voller Vorfreude, weil es jetzt gleich eine riesengroße Kuschelei gibt. Und Leni fühlt sich wahnsinnig geehrt und gewertschätzt, dass da dieses Lebewesen sitzt und auf sie wartet. Und beide Seiten haben so viel davon. Und das war echt viel Arbeit. Und das hat sich so sehr gelohnt, aber es ging nicht mit übers Knie gebrochen und mit Weggucken. Das funktioniert nur mit ganz viel Einflussnahme.
Ja, das ist der Punkt. Und ich glaube auch, dass das, was man da alles gut gemacht hat, eben auch ganz schnell wieder zerstört werden kann, ne? Durch irgendwelche, durch solche Situationen. Und ich habe mir, wie man merkt, auch irgendwie lange Gedanken drüber gemacht und frage mich, vielleicht liegt es natürlich auch so ein bisschen daran, dass man so ein Selbstverständnis entwickelt, so nach dem Motto, wirst du wahrscheinlich auch kennen. Ach so, die Kinder, die wachsen ja irgendwie mit Hunden auf, die wissen ja irgendwie, wie es geht. Und dementsprechend muss ich da gar nicht irgendwie so groß drauf aufpassen. Die können das schon irgendwie handeln oder die sind das gewohnt, auch mal vielleicht irgendwie mal einen Bodycheck zu kriegen oder keine Ahnung so. Nee, sind sie nicht. Und das ist genau das, wo ich manchmal dann so denke, es ist natürlich verführerisch, weil das hier alles so locker aussieht. Ne? Also hier sind vier Hunde, da ist ein kleines Mädchen, da gibt es keinen Stress, da ist es total smooth, da passiert kein Blödsinn. So, das ist so ein bisschen Boulabü und das ist so ein bisschen heile Welt. Ja, ist es auch, aber das war auch Arbeit für alle Beteiligten. Weil du weißt, also es sind halt Tierschutzhunde auf der einen Seite und auf der anderen Seite Bella nicht. Gut, aber am meisten Arbeit war es mit Bella. Weil klein und die Rasse und quirlig und so, ne? Also da habe ich auch hier erzählt, dass da gab es manchmal Situationen, wo du sagst, da gucke ich mal genau, das gucke ich mir mal genau an. So, und aber am Ende ist es so, wie du es auch berichtet hast, dass es eine riesen Win-Win-Situation ist und dass es hier alles einfach auch durch diese ganze Arbeit total smooth läuft, dann mag es verführerisch sein, für den einen oder anderen zu glauben, ach du, okay, kann ich meinen Hund auch laufen lassen. Klar kann man das, wenn die Hunde ihren eigenen Weg gehen und wenn sie nicht, keine Ahnung, wenn sie dementsprechend auch reagieren, wie sie reagieren sollten. Und das ist schwierig. Und am Ende nehme ich das tatsächlich wirklich mal heute mit, was du vorhin gesagt hast, vielleicht einfach auch klar zu machen, oder vielleicht einfach das Gespräch nochmal zu suchen nach dem Motto, ich habe mir das nochmal meine Gedanken zugemacht und ich möchte, dass das nicht einfach nicht mehr passiert. Und wenn ihr das nicht sicherstellen könnt, würde ich dafür sorgen. Besser wäre es dann, wenn ihr irgendwie eine Lösung findet, dass das nicht mehr passiert.
Ja, auch einfach nochmal mit dem Hinweis, dass die Hunde das ja auch, es geht ja nicht einfach nur um deine Tochter. Also ich meine, die Hunde müssen das sowieso drauf haben, ohnehin. Und das kann man jetzt dann halt, sollten sie grundsätzlich mal drüber nachdenken, ob die Hunde vielleicht doch nochmal ein Impulskontrolltraining machen sollten und ein bisschen Ruhearbeit, weil scheinbar haben sie das noch nicht gut gefestigt. Und ich meine, und da finde ich es total nett, wenn man dann sogar das Angebot macht, zu sagen, ey, wenn ihr wollt, kann ich euch erzählen, wie wir das gemacht haben mit unseren Hunden, ne, die Ruhearbeit trainiert und die Impulskontrolle, könnt ihr euch da auch dran machen. Und wenn die Kleine hier rumläuft, dann wäre es für mich am einfachsten und ich würde mich am wohlsten fühlen, wenn ihr sie anleint.
Gut, dann werde ich mich da mal reinschrauben in den Dialog. Mal gucken.
Das wird schon.
Drück mir die Daumen, ich berichte.
Ruhig. Oder du gibst ihnen einfach jetzt hier die Podcast-Folge und sagst, es ist am einfachsten, wenn ich euch das so sage.
Ich glaube, ich mache das davor.
Oder beides.
Beides.
Mit viel Wohlwollen und Liebe für alle, damit wir alle friedlich und voller Harmonie miteinander zurechtkommen.
Genau. Ich überlege mir das mal.
Fühl dich gedrückt. Bis nächste Woche.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.